Ja, moin Leute, hier ist wieder euer Top-YouTube-Qualitäts-Content-Creator, Profi-YouTuber mit Herz, das bin ich, Herr Malzahn.
Malzahn.
Dankeschön. Willkommen beim Format Die Kommune der Freiheit, Folge 18, Zobis. Ein amüsant-sarkastisch-ironisches Hörspielerlebnis von Herrn Malzahn und ChatGPT. Danke, ChatGPT 4. Schließt die Augen und taucht ein in eine absurde Kommunenwelt voller Geheimnisse und Abenteuer. Bereitet euch vor, denn die Spannung steigt und wenn die Ohren gespitzt sind, kann die Reise beginnen. Die nachfolgende Geschichte ist rein fiktiv und jegliche Ähnlichkeiten mit realen Personen, lebendig oder verstorben, sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Jochen fuhr in die Richtung, die Rainer ihm gezeigt hatte. Nach kurzer Zeit ließ er die Kommune und die Lichtung hinter sich und fand sich bald auf einem schmalen Trampelpfad wieder, der sich tief in den Wald schlängelte. Die Luft war kühl und feucht, das dichte Blätterdach über ihn ließ nur spärliches Licht durch. Mit jedem Meter, den er zurücklegte, wurde der Weg unebener, die Äste und Wurzeln schienen regelrecht nach seinen Reifen greifen zu wollen. Er hielt an und sah sich um. Ringsumher nichts als Wald. Die Bäume standen eng beieinander und der Pfad schien sich in alle Richtungen aufzulösen. Er zog die zusammengerollte Karte hervor, die Rainer ihm gegeben hatte, und setzte sich auf einem Baumstumpf am Wegesrand, um sie zu begutachten. Ein lautes Stöhnen entwich ihm, als er die Karte auseinanderfaltete und einen ersten Blick darauf warf.
»Oh nein, ich hätte es wissen müssen.«
Seine Stimme hallte durch den stillen Wald. Jochen ließ den Kopf hängen, seine Schultern sanken herab und er kniete sich resigniert auf den Waldboden.
»Mann!«
schnaubte er frustriert, während er die Augen schloss, als könnte das die Realität irgendwie besser machen. Schließlich zwang er sich, die Karte genauer anzusehen. Sie war eine groteske Mischung aus kindlicher Malerei und wirren Notizen. Die Kommune war als ein Haus vom Nikolaus dargestellt. Darüber prangte in Rainers unleserlicher Handschrift das Wort FKK. Jochen verdrehte die Augen.
»Natürlich, FKK, was sonst?«
Neben dem Haupthaus konnte er den Schuppen erkennen, den Rainer offenbar grob angedeutet hatte. Ein Kreis, in dem ein krummer Fisch eingezeichnet war, stellte wohl den Kommunenteich dar.
»Künstlerische Freiheit trifft auf absoluten Wahnsinn«,
murmelte Jochen, während er den Kopf schüttelte. Der Rest der Karte war eine chaotische Ansammlung von Kreisen und Strichen, vermutlich eine Darstellung von Bäumen, durch die sich eine Linie zog, die aussah, als hätte jemand mit einer zitternden Hand und geschlossenen Augen gezeichnet. Der Weg schlängelte sich willkürlich durch das Gewirr, bog hierhin und dorthin ab, drehte sich in der Mitte sogar in einem unsinnigen Kreis, bevor er schließlich in wackeligen Wellenbewegungen am Kartenrand endete. Am Rand der Karte waren 5 kleine Häuschen skizziert, eines davon auffällig gelb bemalt und mit Post beschriftet. Über den Häuschen stand in wackeliger, fast kindlicher Schrift Zobis. Jochen betrachtete die Zeichnung mit einem Anflug von Verzweiflung, bevor er trocken murmelte,
»Das soll also Zobis sein.«
Seine Mundwinkel zuckten, aber der Humor, der sich darin spiegelte, war mehr bitter als heiter.
»Diese Karte ist genauso hilfreich wie ein platter Reifen.«
Er seufzte und rollte die Karte wieder zusammen, ließ sie in die Satteltasche gleiten und setzte sich zurück aufs Tandem. Mit einem tiefen Atemzug schob er den Lenker zurecht und trat in die Pedale, während das leise Knirschen der Reifen auf den Waldboden das Schweigen des Waldes durchbrach.
»Und jetzt? Ah, was hätte Jürgen jetzt wohl gemacht?«
fragte er sich leise, während er mit einem Seitenblick auf die Bäume um ihn herum fuhr. Die Antwort kam ihm sofort.
»Klar, der hätte den Weg trotzdem gefunden. Der hätte sich an der Sonne orientiert, an den Himmelsrichtungen.«
Jochen stieß einen weiteren Seufzer aus.
Aber ich bin nicht Jürgen.
Er hielt kurz an und zog die Karte erneut hervor. Rainer hatte den Weg als südöstlich markiert, wenn man das kraklige Geschmiere überhaupt ernst nehmen konnte. Jochen überlegte. Er wusste, wo die Sonne auf- und unterging. Das hatte er oft in der Kommune beobachtet. Er hob den Kopf, blinzelte gegen das dichte Blätterdach, durch das das Sonnenlicht schimmerte, und schätzte die Richtung ab. Das dort oben müsste in etwa südöstlich sein.
»Na gut«, murmelte er und steckte die Karte zurück. »Mehr als falsch machen kann ich nicht.«
Mit diesem Gedanken trat er wieder in die Pedale, sein Blick fest auf den unebenen Trampelpfad vor ihm gerichtet. Die Orientierungslosigkeit fühlte sich an wie ein ungebetener Beifahrer, der sich in seinem Nacken festsetzte, aber er hatte keine Wahl. Er musste einfach weiterfahren. Schade nur, dass er kein Wasser mitgenommen hatte. Das wäre jetzt wirklich angenehm gewesen. Ja, man kann nicht alles haben. Jochen fuhr weiter, immer tiefer in den Wald hinein. Die hohen, dichten Bäume wirkten manchmal wie eine grüne Kathedrale, die sich endlos vor ihm erstreckte. Der Pfad unter seinen Reifen war schmal und uneben, gespickt mit Wurzeln, die sich wie Hindernisse über den Boden zogen, und kleinen Steinen, die den Anhänger hinter ihn holpern und poltern ließen. Jede Unebenheit schickte ein Zittern durch das Tandem, und Jochen spürte die Erschütterungen in seinen Handgelenken und Knien. Es war ein wahres Himmelfahrtskommando. Und doch? Trotz des beschwerlichen Weges gab es etwas an dieser Fahrt, das Jochen innehalten ließ. Zumindest innerlich. Der Wald hatte eine eigentümliche Schönheit. Manchmal lichteten sich die Bäume und Sonnenstrahlen brachen durch das dichte Blätterdach, als wollte die Natur ihm einen kleinen Gruß schicken. Oh, wie lieb! Die Luft war frisch und kühl und der würzige Geruch von Moos, Erde und Kiefernadeln schien seine Sinne zu klären. Ab und zu wurde der Pfad von kleinen Lichtungen unterbrochen, auf denen bunte Blumen und Büsche wie zufällig gewachsen schienen. Jochen hielt kurz an, um den Anhänger zu prüfen, doch seine Gedanken blieben an der Stille hängen. Es war eine tiefe, friedliche Ruhe, die nur vom Singen der Vögel und dem gelegentlichen Rascheln von Tieren in den Büschen durchbrochen wurde. Er konnte sich nicht erinnern, wann er zuletzt so etwas gespürt hatte. Ich dachte, in der Kommune wäre es ruhig. Mit neuer Entschlossenheit trat er wieder in die Pedale. Der Weg wurde etwas breiter, doch die Herausforderungen blieben. Seine Augen hafteten konzentriert auf dem Boden vor ihm und er bewegte den Lenker immer wieder leicht, um die schlimmsten Schlaglöcher und hervorstehenden Wurzeln zu umfahren.
»Was für ein Abenteuer«, murmelte er trocken.
Die Sonne stand inzwischen hoch am Himmel. Ihr goldenes Licht fiel wie flüssiger Honig durch das Blätterdach und beleuchtete den Pfad in sanften Streifen.
Natürlich.
Jochen merkte, wie seine Beine brannten, doch die Anstrengung hatte fast etwas Befreiendes. Er biss die Zähne zusammen und fuhr weiter, bis sich plötzlich der Wald vor ihm öffnete. Die Bäume wurden lichter, die dichten Äste und Blätter wichen zurück und schließlich fuhr er hinaus ins Freie. Der Wald endete abrupt, wie eine grüne Mauer, die ihn bis hierhin begleitet hatte. Vor ihm lag nun ein richtiger Weg, kein Trampelpfad mehr, sondern ein Untergrund, den er tatsächlich mit gutem Willen als Straße bezeichnen könnte. Sie war staubig, aber eben, und der Unterschied war sofort spürbar. Das Holpern des Anhängers wurde zu einem sanften Ruckeln, das Fahren fühlte sich fast mühelos an. Jochen richtete sich auf und blickte in die Ferne. Am Horizont, eingebettet in sanfte Hügel und von Feldern umgeben, erhob sich die Silhouette eines kleinen Dorfes. Die Umrisse der Häuser zeichneten sich deutlich gegen den Himmel ab und aus einigen Schornsteinen stieg dünner Rauch auf.
Im Sommer? Das muss es sein, murmelte er und ein Anflug von Hoffnung durchzog seine Gedanken. Das muss Zobes sein.
Ein müdes, aber triumphierendes Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. Er nahm die Richtung auf das Dorf und fuhr weiter.
»Jetzt muss das nur noch Zobes sein. dann wäre alles perfekt, dachte er, während ein leichter Windzug ihm durch die Haare fuhr und ihn ein Stück der Erschöpfung vergessen ließ. Jochen konnte sein Glück kaum fassen. Das Ortsschild vor ihm zeigte tatsächlich den Namen Zobis an. Ein triumphierendes Lachen entwich ihm, das mehr Erleichterung als Freude ausdrückte. Er hatte es geschafft. Nach all den Strapazen, den holprigen Wegen und Rainers rätselhafter Karte war er endlich am Ziel. Nun musste er nur noch das gelbe Haus finden, das auf Rainers Karte so auffällig markiert war. Das sollte dann wohl die Post sein, murmelte Jochen und schüttelte den Kopf. Rainer hatte die Karte wie ein Kind gekritzelt, dachte er, oder vielleicht doch wie ein Künstler mit Hang zur Ironie? Das gelbe Haus auf der Karte war jedenfalls ein übertriebener, fast absurder Hinweis. Jochen fuhr weiter ins Dorf hinein. Seine Haut war von der Anstrengung der Fahrt warm und glänzte leicht verschwitzt in der Sonne. Doch trotz der skurrilen Umstände, nackt, ohne Helm und mit einem Tandem samt klapprigem Anhänger unterwegs, trat er entschlossen in die Pedale. Die Dorfbewohner musterten ihn mit unverhohlenem Interesse. Einige schauten ihn nur erstarrt an, andere tuschelten mit ihren Nachbarn und warfen ihm verstohlene Blicke zu. Ein älterer Mann mit Schiebermütze stand auf einem Bauernhof nahe der Hauptstraße und starrte ihm kopfschüttelnd hinterher. Jochen versuchte, sich nicht ablenken zu lassen. Sein Blick wanderte suchend über die wenigen Häuser. Zobis war wirklich klein. Ein paar Bauernhöfe, vereinzelte Wohnhäuser und am Dorfplatz gab es tatsächlich etwas, das wie ein Geschäft wirkte. Aber ein gelbes Haus? Fehlanzeige. Er hielt an, um sich zu orientieren. Da fiel ihm ein Schild ins Auge, das den Namen Blütenpracht und Briefe trug. Das Blumengeschäft war ein kleines, uriges Gebäude mit Fensterkästen voller Petunien, die in kräftigem Rosa blühten. »Das kann doch nicht«, murmelte Jochen, stieg ab und stellte das Fahrrad samt Anhänger vor der Tür ab. Die Satteltasche enthielt noch den Abholschein und er zog ihn heraus, bevor er eintrat. Der kleine Laden war gemütlich und duftete nach einer Mischung aus frischen Blumen und Papierschachteln. In der Ecke sah er tatsächlich einen kleinen Postbereich, ein Tresen mit einem Schild Postannahme. Jochen ließ den Blick schweifen. Trotz der engen Räumlichkeiten schien das Geschäft erstaunlich belebt. Zwei ältere Frauen standen vor einem Regal mit Grußkarten, ein Jugendlicher in Arbeitsklamotten wartete ungeduldig mit einem Päckchen in der Hand und die Kassiererin wirkte gestresst, während sie mit einem weiteren Kunden sprach. Als Jochen eintrat, verstummte das leise Gemurmel im Laden. Die Luft schien plötzlich schwerer und alle Augen richteten sich auf ihn. Seine Nacktheit hatte bisher keinen der Dorfbewohner völlig unbeeindruckt gelassen und die Kunden im Laden waren keine Ausnahme. Einige schauten ihn verblüfft an, andere hielten sich die Hand vor den Mund, als müssten sie ein Lachen unterdrücken. Jochen hielt den Abholschein fest und stellte sich ruhig in die Schlange. Er war sich der Aufmerksamkeit bewusst, doch er beschloss, sie zu ignorieren. Er hatte eine Aufgabe zu erledigen und diese würde er auch erledigen, egal wie viele neugierige oder skeptische Blicke er erntete. Der Mann hinter dem Posttresen sah genauso mürrisch aus, wie Jochen ihn sich vorgestellt hatte. Er hatte buschige Augenbrauen und trug ein Hemd mit einer leichten Staubschicht darauf, bitte. Als wäre er gerade aus einem Heuschuppen gekommen. So was, ne? Die Schlange bewegte sich nur langsam, was Jochen ausreichend Zeit ließ, die Spannung der Situation auszuhalten. »Man könnte meinen, die hätten hier noch nie einen nackten Mann gesehen«, dachte er ironisch, als die Frau vor ihm in der Schlange einen schnellen Blick über ihre Schulter warf, nur um ihn sofort wieder abzuwenden. Jochen war fast an der Reihe, als er ein leises Kichern von der Ecke hörte, wo zwei Mädchen standen, die kaum älter als 12 sein konnten. Eine der beiden zeigte ungeniert auf ihn, während die andere rot wurde und sie kichernd zur Ruhe bringen wollte. Wie unangenehm! Jochen atmete tief durch. Fast geschafft.
Endlich kam er an den Tresen. Der Mann musterte ihn mit hochgezogenen Augenbrauen, sagte aber nichts. Jochen reichte ihm den Abholschein und für einen kurzen Moment fühlte er sich wie ein Schauspieler, der in einem Stück mit absurd komischen Zügen eine Hauptrolle spielte. Ja, passend. Der Mann nahm den Abholschein, runzelte die Stirn und ließ seinen Blick langsam von Jochen zum Zettel wandern und zurück. Mit einem schiefen Grinsen, das eine Mischung aus Skepsis und Amüsement verriet, nuschelte er schließlich:
Na, Meister, neue Klamotten bestellt, weil die alten nicht mehr zu gebrauchen waren, wa?
Jochen blinzelte irritiert.
Ja, so ungefähr.
So ungefähr, wiederholte der Mann gedehnt und schüttelte den Kopf. Das ist ja hier nicht so üblich, dass man nackig rumläuft. Sie kommen wohl aus der Stadt, wa? Immer was Neues, wa? Christopher Streetbums oder so ein Quatsch.
Jochen seufzte innerlich, hielt sich aber an seiner höflichen Fassade fest.
Ja, so ungefähr.
Der Mann zog eine Augenbraue hoch, seine Mundwinkel zuckten.
Na, soll ich die Pakete hier auf dem Zettel auch so ungefähr aushändigen? Oder wollen Sie es dann doch mal genau haben?
Wie bitte? Jochen legte den Kopf schief.
Ich merk schon, fuhr der Mann fort. Was Sie nicht im Kopf haben, haben Sie auch nicht in der Kleidung, wa?
Jochen riss sich zusammen. Ich verstehe nicht so ganz. Ich möchte nur die Pakete abholen, bitte.
Der Mann zog die Augenbrauen zusammen und nickte grummelnd. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Manchmal frage ich mich, ob die Leute heute überhaupt noch wissen, was Höflichkeit ist.
Er verschwand hinter einer quietschenden Tür und begann, die Pakete herbeizuschaffen. Erst eins, dann drei weitere, dann noch zwei. Das Hin und Her schien kein Ende zu nehmen und schließlich stapelten sich etwa 12 Pakete vor Jochen auf dem Tresen. Der Turm aus Kartons war so hoch, dass sich die beiden Männer nicht mehr sehen konnten.
»Das war wohl alles«, brummte der Mann hinter dem Stapel hervor. »Einmal eine neue Garnitur, wa? Sommer ist, da wird der Kleiderschrank auf links gedreht, ha?«
»Muss ich etwas unterschreiben?« fragte Jochen vorsichtig, während er um den Kartonstapel herumlugte.
»Mir werdet lieber, wenn Sie das nächste Mal was anhaben, ja?«
Der Mann schob ein Klemmbrett zur Seite und trat um den Tresen.
»Brauchen Sie Hilfe, oder sind Sie irgendwo ausgebrochen?«
Seine Stimme triefte vor trockener Ironie. Jochen verdrehte die Augen.
»Ich brauche nur die Pakete, danke.«
»Oder kommst du von so einer Sekte?«
Der Mann verschränkte die Arme und schaute Jochen von oben bis unten an. Jochen hielt inne, dann ließ er ein entwaffnendes Lachen hören.
»Ich habe einfach nur eine Wette verloren.«
»Eine Wette?«
Der Mann schien interessiert.
»Ja«, erklärte Jochen bemüht um einen lockeren Tonfall. »Es ging darum, wie schnell die Mitarbeiter hier in der Poststation sind. Ich habe gesagt, es würde schnell wie der Blitz gehen. War wohl etwas optimistisch.«
»Jochen!«
Der Mann hielt einen Moment inne, dann brach er in schallendes Gelächter aus.
»Ich mag Leute mit einem Knall«, keuchte er zwischen zwei Lachern. »Aber gegen Kleidung habe ich auch nichts einzuwenden.«
Nachdem Jochen die Formalitäten erledigt hatte, begann er die Pakete zum Tandem zu schleppen. Es war ein mühsamer Prozess. Der Anhänger war noch leer, aber jeder einzelne Weg zwischen Tresen und Anhänger fühlte sich wie ein kleiner Marathon an. Was ist da so drin? Gewichte? Steine.
Was bestellt der Rainer bloß für Zeug? Und wie zum Teufel bezahlt er das alles?
Fragte sich Jochen, während er keuchend das letzte Paket auf den Anhänger wuchtete. Die Dorfbewohner beobachteten ihn die ganze Zeit mit stiller Faszination und die bohrenden Blicke ließen sein Unbehagen mit jeder Minute wachsen. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn, nickte knapp in Richtung des Postmannes, stieg wieder aufs Tandem und trat in die Pedale. Die Fahrt durch das Dorf wurde zunehmend mühsam. Das zusätzliche Gewicht der Pakete im Anhänger zog Jochen merklich nach hinten und die Pedale schienen bei jeder Umdrehung schwerer zu werden. Er durchquerte gerade eine schlichte Fußgängerzone, deren gepflasterte Wege zwar ordentlich, aber für sein schwer beladenes Tandem kaum geeignet waren. Kann ich mir vorstellen. Jeder Stoß und jede Unebenheit schien sich doppelt auf seine schmerzenden Beine auszuwirken. Er hielt an, holte tief Luft und sah sich suchend um. Eine Pause war unumgänglich. So würde er es definitiv nicht schaffen. Nach einigem Suchen entdeckte er ein paar hohe Hecken und dichte Büsche, die gerade genug Sichtschutz boten, um das Fahrrad samt Anhänger darunter abzustellen.
»Muss ja niemand sehen«, murmelte er.
Ein Schloss hatte er schließlich nicht dabei, und die Pakete unbewacht zurückzulassen, fühlte sich ohnehin riskant an. Als Jochen das Fahrrad gesichert hatte, streckte er seinen Rücken durch, der von der Anstrengung schmerzte, und schlenderte ein Stück auf dem Fußweg entlang. Bald fand er eine Sitzbank am Straßenrand. Dankbar ließ er sich darauf nieder, lehnte sich zurück und spürte, wie seine Beine vor Erschöpfung zitterten. Neben ihm hatte offenbar jemand zuvor eine Mahlzeit eingenommen und den Müll liegen gelassen. Ein halb zerdrückter Becher und ein Pappteller mit ein paar kalten Pommes standen auf der Bank.
»Ach, nur kurz die Augen schließen«, dachte Jochen. »Nur für ein paar Minuten.«
Er schmiedete in Gedanken Pläne. Mit voller Kraft weiterfahren, zu Hause ankommen, unter die Dusche springen und dann einfach nur ins Bett fallen. Das klang verlockend und wie ein Plan, der ihn durchhalten ließ. Als Jochen die Augen wieder öffnete, stellte er entsetzt fest, dass weit mehr Zeit vergangen war, als er gedacht hatte. Die Sonne stand mittlerweile merklich tiefer am Himmel.
»Oh, Mist«, fluchte er leise und richtete sich auf. »Oh, ich wollte doch nur ganz kurz...«
Sein Blick fiel auf den Becher vor ihm und was er darin sah, ließ ihn innehalten. Offensichtlich hatten einige Menschen im Vorbeigehen angenommen, er sei obdachlos oder mittellos und Münzen und sogar ein paar Scheine hineingesteckt. Verdutzt zog Jochen den Becher zu sich heran und schüttete den Inhalt auf seine Hand.
»Fast 17 Euro«, zählte er, während ein amüsierendes Lächeln über sein Gesicht huschte.
Ja, die spendablen Menschen in Zobis.
»Was ist denn hier los?«, murmelte er.
Mit einer Mischung aus Belustigung und Erstaunen betrachtete er das Geld.
»Na, das ist doch mal was.«
Auch wenn er sich selbst nicht wie ein Bedürftiger empfand, war er offenbar in den Augen anderer genau das gewesen.
»Aber gut«, sagte er zu sich selbst, »das ist wohl alles eine Frage des Standpunktes.«
Jochen stand auf, schnappte sich noch eine kalte Pommes vom Pappteller, mittlerweile etwas pappig, aber dennoch essbar, und machte sich auf den Weg.
»Ich finde, ich habe mir ein Getränk verdient.
Und wenn es nur ein Wasser ist«, murmelte er entschlossen. Er schaute sich um und entdeckte ein Straßenschild mit der Aufschrift »Am Park«. Es führte ihn zu einer kleinen Weggabelung, an der ein weiteres Schild ihn auf die Mechtelroter Gasse aufmerksam machte. Der Name klang interessant und Jochen entschied sich, ihr zu folgen. Nach ein paar Schritten sah er in der Ferne ein kleines Gasthaus zum Goldenen Adler.
»Hier werde ich bestimmt mein Wasser bekommen«,
dachte er und ging mit neu gewonnener Energie auf das Gasthaus zu.
Oh oh.
Jochen näherte sich dem Gasthof zum Goldenen Adler. Im Hof standen drei Männer, unverkennbar Handwerker, zusammen mit einem breitschultrigen Mann, dessen unrasiertes Gesicht und laute, herrische Stimme sofort ins Auge und Ohr fielen. Schon von Weitem konnte Jochen die raue Stimmung spüren. Der Mann, wie Jochen später erfuhr, Uwe genannt, war sichtlich betrunken und aufgebracht.
»Also Jungs, ich sag's euch, ich brauch das Fenster neu, das ist da oben. Das haben mir so ein paar Spinner eingeworfen. Das müsst ihr reparieren«,
dröhnte Uwe und deutete vage auf das obere Stockwerk des Gebäudes. Tammo, der sich mit verschränkten Armen auf ein Bein lehnte, unterbrach ihn ruhig, aber bestimmt.
»Das können wir schon morgen, aber das kannst du uns auch in Ruhe erzählen, oder nicht?«
Uwe winkte ab und redete einfach weiter, als hätte er Tammo gar nicht gehört.
»Unser Bett, das ist alles zerbrochen. Ihr wisst schon, wenn da so richtig Gewicht draufkommt, so, ihr versteht schon, ne?«
Er lachte laut und unangenehm, ein Ton, der in der ansonsten stillen Gasse widerhallte. Die Handwerker warfen sich stumme Blicke zu, bevor Tammo erneut das Wort ergriff.
Uwe, nu mal langsam. Was für ein Fenster genau? Dat da oben, dat schon seit einem halben Jahr kaputt ist, wie du sagst? Oder an anderen? Und überhaupt, was ist denn mit dem Bett? Snackt wir hier über eine Grundsanierung oder was? Weil das klingt noch mehr als ein kaputten Fenster.
Uwe fuchtelte ungeduldig mit einer Bierflasche in der Hand.
Ja, sprich anständig, Stage, und hör auf mit deinem komischen Geschwafel. Ihr wisst doch genau, was ich meine.
Hinak, der ruhigste und wortgewandteste der drei, trat einen Schritt vor. Sein Ton war sachlich und kontrolliert.
Es wäre hilfreich, Uwe, wenn du uns die Sache etwas klarer schilderst. Wir sind Handwerker, keine Hellseher.
Ich sag doch, Fenster, Bett, Teppichreinigung und die Dusche. Alles im Eimer.
Uwe schwenkte die Bierflasche wie ein Taktstock.
Ihr habt doch Ahnung, oder? Das machst du mir alles neu hier. Das muss ja wieder laufen. Ist doch keine Kommune hier, sondern ordentlicher Kasthof.
Was ist denn mit der Dusche passiert? Fragte Tammo und runzelte die Stirn.
Ach, die Armatur funktioniert nicht richtig. Total verrostet und löse. Und das Wasser, das da rauskommt, ist ganz schmutzig. Und die Fliesen unten am alten Sprung, das muss alles repariert werden. Ihr repariert es. Und zwar ein bisschen schneller. Mein Bier wird gerade wieder warm.
Jelko legte den Kopf schief und musterte Uwe, bevor er trocken sagte.
Weißt du was? Manchmal denke ich, das Problem ist nicht die Fenster oder die Dusche. Das Problem sitzt mitten in der Gaststube und trinkt gerade sein vierte Bier.
Uwes Gesicht lief rot vor Ärger an.
Was soll denn der Scheiß heißen? Bellte er.
Dort hat nichts mit Scheiß zu tun, entgegnete Jelko mit stoischer Gelassenheit. Wir sind nur kein Bock ob Gewaltsprachen und dumm Blubber. Hast du schon mal was von Karma gehört?
Karma?
Uwe starrte ihn verständnislos an.
Jo, setzte Tammo an. Das ist, wenn du dich so benimmst, immer ein paar Umdrehungen mehr im Korb, laut rumkrakeln und nur Dummtüch vertellst. Und irgendwann sech die Welt, nun langt das aber.
Uwe riss die Augen auf, aber die Botschaft schien nicht ganz anzukommen. Stattdessen schüttelte er den Kopf.
Ihr seid doch auch so ein paar linke Spinner, oder? Immer mit eurem Bildungsgeplubber. Deutschland ist für Deutsch, ihr wisst schön. Da brauche ich keine linken Zecken. Oder wie heißt hier der Kommunistendreck?
Hinak ließ sich davon nicht beirren. Er lächelte kühl und sagte,
Jo, interessant. Schopenhauer hat übrigens mal gesagt, die Welt ist meine Vorstellung. Vielleicht solltest du mal darüber nachdenken, Uwe. Was du siehst, ist das, was du bist.
Weise Worte. Jelko fügte hinzu, Ja,
und Schopenhauer hat auch mal gesagt, die wohlfeilste Art des Stolzes ist der Nationalstolz, denn er verrät den Mängel an individuellen Eigenschaften, auf die einer stolz sein könnte, indem er sonst nicht zu dem greifen würde, was er mit so vielen Millionen teilt.
Uwe kochte vor Wut.
Ich will euer Gefasel nicht mehr hören. Macht einfach euren Job, repariert das Zimmer und gut ist.
Doch die Handwerker schüttelten nur synchron die Köpfe. Jelko setzte den Schlusspunkt.
Adieu, Uwe, das kannst du selber mal fixen oder an anderen fragen. Uns bist du nix schuldig.
Und wie wir in Hamburg sagen, fügte Tammo hinzu mit einem spitzbübischen Grinsen, tschüss.
Sie drehten sich um und verließen den Hof. Uwe schleuderte ihnen eine leere Bierdose hinterher.
Ihr werdet noch von mir hören,
brüllte er. Jochen, der sich die Szene unauffällig aus der Nähe angesehen hatte, blieb einen Moment lang stehen. Die Handwerker schienen ihn zu bemerken und Tammo rief ihm im Vorbeigehen zu,
»Na, Tag der offenen Tür in der Kommune oder wat?«
Jochen starrte ihn verdutzt nach.
»Woher wussten Sie von der Kommune?« Rainer hatte doch immer alles möglichst geheim gehalten.
Aber die drei Männer waren bereits verschwunden und Jochen schüttelte nur den Kopf. Zaghaft setzte er ein paar Schritte in Richtung Uwe, dessen Geschimpfe noch immer die Luft erfüllte.
Tu das nicht, Jochen.
Jochen schlenderte vorsichtig in den Hof hinein. Sein Blick schweifte kurz über die Bierdose, die Flasche, oder? Die Uwe wütend geworfen hatte, bevor er näher an den Gasthofbesitzer herantrat. Uwe, immer noch sichtbar aufgebracht, warf Jochen einen verächtlichen Blick zu. Und jetzt kommt da so ein Nackter.
»Und was soll das hier?« bellte er. »So kommst du mir nicht rein. Meine Gaststätte ist für anständige Leute, nicht für solche, naja, so Hippies oder was du bist.«
Jochen lächelte entschuldigend, bemüht, die Situation zu entschärfen.
»Es tut mir leid, wenn ich Sie verstöre. Es ist eine Art Experiment.«
»Experiment?«
Uwe verzog das Gesicht.
»Was ist denn für ein Experiment? Ohne Klamotten rumlaufen? Willst du einen Orden dafür?«
Jochen hob die Hände beschwichtigend.
»Nein, nein, nichts dergleichen. Es geht um Freiheit, Lebensgefühl und, naja, eine Wette. Schwer zu erklären.«
Uwe musterte ihn argwöhnisch.
»Freiheit, boah, gibt's hier nicht. Und Lebensgefühl erst recht nicht. Was willst du denn überhaupt?«
»Eigentlich nur ein Glas Wasser«, antwortete Jochen ruhig. »Ich bin ziemlich durstig. Es dauert nicht lange, versprochen.«
Uwe zögerte, musterte Jochen noch einmal von oben bis unten und knurrte dann,
»Na gut, aber nur weil ich ein Herz hab für Verwirrter wie dich. Ist ja auch blösen Wasser.«
Uwe stapfte voraus in Richtung Eingang und winkte Jochen ungeduldig hinter sich her.
»Ob ich überhaupt Wasser hab, ist eine andere Frage. Hier trinkt man Bier, wie sich das gehört.«
Er stieß die Tür zum Gasthof auf und ein abgestandener Geruch aus Bier, alten Holzmöbeln und Fett schlug Jochen entgegen. Drinnen war es genauso, wie Jochen es sich vorgestellt hatte. Oder vielleicht ein wenig schlimmer. Der Gastraum war klein, düster und wirkte, als wäre er seit Jahrzehnten nicht mehr renoviert worden. Die Wände waren mit vergilbten Tapeten bedeckt und auf einer prangte ein gerahmtes Schwarz-Weiß-Foto eines Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg. In einer Ecke hing eine schwarz-weiß-rote Kaiserreichsflagge, halb eingerollt, aber dennoch unverkennbar. Jochen hielt inne und starrte irritiert auf die Flagge. Doch bevor er etwas sagen konnte, deutete Uwe auf einen wackeligen Holztisch.
»Setz dich, wenn du schon hier bist. Ich such mal noch ein Wasser.«
Uwe setzte sich vorsichtig, die Holzbank knarrte bedrohlich unter seinem Gewicht. Er beobachtete, wie Uwe hinter den Tresen ging, ein paar Schränke aufriss und schließlich ein Glas herausholte. Mit einem leichten Grummeln füllte er es aus einer Flasche, die er in einer Ecke gefunden hatte.
»Da, bitteschön, ist ein Wasser. Was anderes habe ich nicht.«
Uwe stellte das Glas vor Jochen ab, wobei er deutlich machte, dass er sich eigentlich keine Mühe geben wollte. Jochen sah skeptisch auf das Glas. Es war fleckig und trüb, aber der Durst zwang ihn, einen vorsichtigen Schluck zu nehmen.
»Danke«, sagte er höflich, obwohl ihm die Hygiene zu denken gab. »Ich habe vorhin draußen unfreiwillig das Gespräch mit den Handwerkern gehört. Was war denn da los?«
Uwe seufzte tief und verdrehte die Augen.
»Ach, die Typen, oh, die sind für mich gestorben, weil die engagieren, was zu reparieren. Und die fangen an, über Kammer zu schwafeln, um mich zu belehren. Stell dir das vor, mit Vorschriften haben sie machen wollen, in meinem eigenen Laden.«
Es klang eher wie eine Diskussion, warf Jochen ruhig ein. »Aber was genau ist das Problem mit ihnen?«
»Das Problem?«
Uwe stützte sich auf den Tisch und beugte sich zu Jochen vor, sein Gesicht rot und seine Stimme laut.
»Die haben keinen Respekt, das ist das Problem. Komm hierher und meinen, sie können mir erzählen, was ich zu leben hab. Von Schopenhauer und so einem Quatsch haben geredet. Als ob ich Zeit hab, mir solchen Kram anzuhören.«
Jochen nickte langsam.
»Vielleicht wollten sie ihnen nur einen Denkanstoß geben.«
»Brauche keinen Denkanstoß«, fauchte Uwe. »Was ich brauche, sind Leute, die ihre Arbeit machen, ohne mich zu belehren. Aber heutzutage will keiner mehr normal arbeiten. Alle nur noch reden und labern.«
Jochen saß noch immer auf der knarrenden Holzbank und nickte Uwe gelegentlich zu, während dieser mit jeder neuen Bierdose redseliger wurde.
Es war klar, dass der Mann wenig Filter zwischen seinen Gedanken und Worten hatte und die Atmosphäre wurde für Jochen immer beklemmender.
»Was sollten die Typen denn reparieren?«, fragte Jochen schließlich in der Hoffnung, das Gespräch in eine weniger konfuse Richtung zu lenken.
Uwe kippte den Rest seiner Bierdose hinunter und warf sie, wie schon zuvor, achtlos aus dem Fenster.
»Ach, ich hatte ja Stress mit dem Mieter hier. Den haben sie die Scheiben eingeschlagen. Und dann hier mit Farbbeuteln auf dem Haus waren, hast du bestimmt gesehen, oder?«
Er winkte vage Richtung Außenseite des Gebäudes.
»Naja, kaputtes Bett, kaputte Dusche, versauter Teppich, alles im Eimer.«
Jochen runzelte die Stirn. »Das klingt wirklich nicht gut. War wohl ein ziemlich anstrengender Mieter?«
Uwe nickte eifrig und nahm eine weitere Dose Bier aus dem Kühlschrank hinter der Theke.
»Darauf kannst du einen lassen. Ein Mittland.«
Er lachte kurz. Ein kehliges Geräusch, das Jochen unangenehm in den Ohren klang.
»Aber trotzdem, ich habe ihn irgendwie auch schon lieb gehabt, den kleinen Mobbel.«
»Mobbel?« »Ja«, entgegnete Jochen unsicher, wie er darauf reagieren sollte.
»Ja, weil so ein Vertriebener, Verfolgter, so ein bisschen wie ich, politisch vertrieben.«
Uwes Brust schwoll sichtbar an, als würde er sich selbst als tragischen Helden stilisieren. Jochen hob eine Augenbraue.
Vertrieben?
»Na klar«,
rief Uwe und klopfte mit der Faust auf den Tisch, dass das fleckige Glas darauf klirrte.
»Die da oben, die belügen uns doch komplett. Belügen und betrügen. Aber das habe ich rausgefunden, weil sie alle Schwindler, korrupte Altparteien.«
Dabei riss er die nächste Dose Bier auf, trank sie in einem Zug leer und drückte sie dann mit einer Hand zusammen. Die zerdrückte Dose flog hinter ihm aus dem Fenster, als wäre das ein geübter Reflex.
»Ach so, ja, stammelte Jochen. »Ja, das ist auch eine Sichtweise auf das politische Parteiensystem in Deutschland.«
»Was heißt denn hier eine Sichtweise?«
Uwe beugte sich vor, die Augen zusammengekniffen.
»Das ist die Sichtweise, mein Freund.«
»Natürlich«, murmelte Jochen, der sich zunehmend unwohl da fühlte. Er beschloss, das Gespräch irgendwie abzulenken. »Na, dann können Sie ja froh sein, dass der Mieter jetzt ausgezogen ist, oder?«
Uwe zögerte und schien einen Moment nachzudenken.
»Einerseits ja«, sagte er schließlich, »war ja nicht ganz leicht mit dem. Auf der anderen Seite, ich habe ihn irgendwie schon gern gehabt, den Möbel. War ja wie ein Vater für ihn. Außerdem hatten wir einen Deal mit dem Arbeitsamt. Die haben wir uns richtig viel Kohle für...«
Er brach plötzlich ab, räusperte sich laut und öffnete rasch eine neue Bierdose. Halleluja. Jochen schüttelte innerlich den Kopf, sagte aber nichts. Nach einem langen Zug setzte Uwe die Dose ab und deutete auf einen Bereich, der im hinteren Eingangsbereich des Gasthauses kaum sichtbar war.
»Da hat er noch sein Zeug liegen lassen. Da steht noch sein Zelt.«
»Zelt?« fragte Jochen verwirrt.
»Ja, mein Möbelchen hatte immer einen Plan B für seine Flucht. Weißt du, da wollte dann zelten, hatte ich schon immer seinen Lieblingsplatz, hinterm Rewe damals. Das war aber nur in Bayern.«
Jochen war sprachlos und wusste nicht, wie er darauf reagieren sollte.
»Der wollte mir sagen, dass er einfach so zelten geht. Survival Möbel habe ich ihn immer genannt, wenn er damit kam.
Uwe lachte dröhnend, aber Jochen fand weder den Witz noch die Situation sonderlich amüsant. Jochen blickte auf sein Glas und entschied, dass es Zeit war zu gehen.
»Ich denke, ich habe ausgetrunken«,
sagte er höflich, obwohl das nicht ganz stimmte.
»Möchtest du noch was essen?«
fragte Uwe plötzlich.
»Gibt Hausmannskost.«
»Nein, danke«, antwortete Jochen schnell und erhob sich. »Ich muss jetzt wirklich los. War aber nett, Sie kennenzulernen.«
Er bezahlte das Wasser, wobei Uwe eine großzügige Summe für das Getränk berechnete und trat hinaus in die frische Luft.
Mit einem tiefen Atemzug ließ Jochen die beklemmende Atmosphäre des Gasthauses hinter sich. Uwe hatte eindeutig einen Sprung in der Schüssel, einen nationalen Sprung. So heißt das. Wie Jochen es sich selbst zynisch dachte. Es war höchste Zeit, zurück zur Kommune zu gehen. Jochen hatte sich lange genug gedrückt. Ja, jetzt bitte. Jochen trat auf die Straße, noch immer in Gedanken versunken und kopfschüttelnd. Immer wieder ging ihm dieser Moppel durch den Kopf, den Uwe erwähnt hatte. Offenbar ein etwas beleibter Typ, wenn der Spitzname stimmte. Jemand, der nur Chaos hinterließ. Wo er war, schien binnen kürzester Zeit alles kaputt zu gehen. Solche Leute gibt's eben, dachte Jochen. Ganz anders als er selbst. Jochen wollte reparieren, nicht zerstören. Er blickte auf, merkte erst jetzt, dass seine Beine ihn einfach irgendwo hingeführt hatten. Der Weg kam ihm fremd vor. Mist, verlaufen. Seine Augen suchten die Umgebung ab, auf der Suche nach einem Anhaltspunkt, einem Straßenschild, irgendwas, das ihm half, sich zu orientieren. Er seufzte. Es wurde langsam dunkel und er wollte auf keinen Fall im finsteren Wald nach Hause fahren. Jochen ging noch ein Stück weiter und blieb schließlich vor einem kleinen Laden in der Altmannsgrüner Straße stehen. Okay. Eine Bäckerei mit angeschlossenem Mini-Supermarkt. Sein Gesicht hellte sich auf. Auch wenn er seinem eigentlichen Ziel nicht näher gekommen war, hatte er eine Idee. Er könnte für die anderen in der Kommune ein paar Kleinigkeiten mitbringen. Vielleicht half das, den angespannten Haussegen ein wenig zu glätten. Mit diesem Gedanken trat Jochen in den Laden. Die Türglocke erklang und sofort spürte er die Blicke der Anwesenden auf sich ruhen. Ein kollektives Einatmen ging durch den Raum, gefolgt von einigen Köpfen, die verständnislos geschüttelt wurden. Jochen zog instinktiv den Bauch ein, versuchte aber, sich von der Aufmerksamkeit nicht verunsichern zu lassen. Er konzentrierte sich darauf, zielstrebig durch den Verkaufsraum zu gehen. Die Regale waren schmal, aber gut sortiert. Sein Blick wanderte aufmerksam über die Auslage, während er überlegte, womit er seinen Mitbewohnern eine Freude machen konnte. Für Jürgen entschied er sich schließlich für ein paar Tütchen mit Saatgut und kleine Setzlinge, die seinen Garten neue Möglichkeiten eröffneten. Als nächstes suchte er etwas für Rainer. Ein USB-Stick in der Ecke des Sortiments fiel ihm ins Auge. Praktisch, dachte Jochen. Damit kann er sicher etwas anfangen. Dann stutzte er, als er an einem Regal mit Topfpflanzen vorbeikam. Eine zierliche, filigrane Blume, deren Blüten in einem sanften Rosa leuchteten, erinnerte ihn an Lea. Er nahm die Pflanze vorsichtig in die Hand und beschloss, sie ihr zu schenken. Er wanderte weiter durch den Laden. Für Beate wählte er einen bunt gemischten Tee aus, der ihr bestimmt gefallen würde. Für Gesine legte er einige frische Früchte in seinen Einkaufskorb. Sie würde sie bestimmt in einer ihrer kulinarischen Kreationen verwenden. Zum Schluss entdeckte er eine kleine Schachtel edle Schokolade. Genau das Richtige für Hilde, die bekannt dafür war, Süßigkeiten zu lieben. Ach so? Mit einem vollen Korb trat Jochen schließlich zur Kasse. Der Verkäufer betrachtete ihn wortlos, aber mit einer hochgezogenen Augenbraue. Selbstverständlich. Jochen ignorierte das und zahlte mit dem Geld, das er noch bei sich hatte. Als er die restlichen Münzen zählte, stellte er fest, dass er sich sogar noch etwas mehr hätte leisten können, aber für den Moment war er zufrieden. Er verließ den Laden mit seinen Einkäufen in der Hand. Draußen atmete er tief durch, während die Dämmerung langsam die Straßen einhüllte. Sein Blick wanderte die Straße entlang. »Okay, und jetzt?« murmelte er leise. »Wo genau bin ich eigentlich? Und vor allem, wo ist mein Fahrrad?«
»Na, haben wir uns verlaufen?«
Jochen fuhr herum. Hinter ihm stand eine mittelalte Polizistin mit kurz geschnittenem Haar. Ihre Augen fixierten ihn streng, fast ein wenig genervt.
»Um ehrlich zu sein, ja«, antwortete Jochen und versuchte ruhig zu klingen. »Ich wollte nur zu meinem Fahrrad.«
Die Polizistin hob eine Augenbraue.
»Ach ja, und wo wollen Sie denn hinfahren? Ist das hier etwa ein FKK-Bereich?«
»Nein, es ist nur,
Jochen stammelte, während ihm die Absurdität der Situation bewusst wurde.
Ausweis,
forderte sie knapp. Jochen zuckte zusammen. Den habe ich nicht.
Wie bitte? Sie haben keinen Ausweis?
Ihre Stimme wurde schärfer. Nicht dabei, erklärte Jochen hastig. Ich habe keine Taschen, weil Taschen ja auch Kleidung wären, verstehen Sie? Die Polizistin verschränkte die Arme vor der Brust und musterte ihn kalt.
Taschen sind keine Kleidung. Was für ein Unsinn. Herr mit dem Ausweis. Ich muss Sie registrieren. Nackt herumlaufen ist eine Ordnungswidrigkeit. Und noch dazu kein amtlicher Ausweis. Dazu kommt Nötigung und Verunsicherung der Bevölkerung.
Das ist ein Missverständnis. Jochen hob beschwichtigend die Hände. Und außerdem, Verunsicherung der Bevölkerung gibt es gar nicht als Paragraph.
Falscher Moment, Jochen.
Ihre Augen verengten sich.
Ach, ein Schlaumeier sind wir auch noch. Das gibt eine dicke Anzeige obendrauf wegen Beleidigung.
Jochen riss die Augen auf. Wie bitte? Doch die Polizistin war schon einen Schritt näher gekommen und zog mit einem Ruck ihre Handschellen hervor. Der Gedanke, gefesselt und nackt auf der Polizeiwache zu landen, ließ Jochen instinktiv die Flucht ergreifen. Er wirbelte herum und rannte los.
Bleiben Sie stehen,
rief sie hinter ihm her. Aber Jochen dachte nicht daran. Er lief so schnell er konnte, hörte ihre Schritte dicht hinter sich. Panisch bog er in eine schmale Seitengasse ab, sprang über einen niedrigen Gartenzaun und hetzte durch einen kleinen Hinterhof. Die Polizistin ließ sich nicht abschütteln. Ihr Schatten fiel immer wieder bedrohlich auf die Wände neben ihn. Ein weiteres Hindernis. Eine Reihe Garagendächer. Mit einem Satz zog Jochen sich an der Kante hoch, kraxelte über die Dächer und sprang auf der anderen Seite hinunter. Die Landung war hart und er musste kurz das Gleichgewicht wiederfinden. Aber er hörte, wie die Polizistin keuchend das Gleiche tat. Er rannte um eine Ecke und sah ein paar Mülltonnen am Straßenrand. Ohne zu zögern, riss er den Deckel einer Papiertonne auf und zwängte sich hinein. Der Geruch war widerlich, das ist doch nur Papier, aber Jochen hatte keine Wahl. Er hielt den Deckel knapp über sich geschlossen und lauschte. Die Schritte näherten sich, dann hörte er die Polizistin rufen.
»Ich glaube, er ist da hinten!«
Ihre Stimme entfernte sich. Jochen wartete, bis er sicher war, dass sie weg war. Dann hob er vorsichtig den Deckel und kletterte geräuschlos heraus. Er schlich eine Straße entlang, die Hände schützend vor sich gefaltet. »Okay.« Die Vorstellung, dass ihm jemand aus einem Fenster beobachtete, ließ ihn erschauern.
»Warum ist sie hinter mir her?« murmelte er ärgerlich vor sich hin. »Sollte die nicht Uwe jagen? Da hätte sie mal richtig was zu tun gehabt.«
Die Erkenntnis, dass er immer noch nackt war, machte ihn nur noch nervöser. Sich unter eine Menschenmenge zu mischen, war keine Option. Jochen seufzte und setzte seinen Weg fort. Plötzlich hörte er Stimme aus der Ferne.
»Ich glaube, er ist da hinten!«
Jochen beschleunigte seine Schritte, die Panik kehrte zurück. Er blickte sich hektisch um. Zwei Autos standen am Straßenrand. Eins davon war ein Taxi. Jochen huschte zum Taxi, die Stimmen im Hintergrund wurden leiser, aber seine Anspannung blieb. Vorsichtig öffnete er die Fahrertür.
»Entschuldigung, könnten Sie...«
Der Fahrer drehte sich zu ihm um. Ein freundliches, braunes Gesicht mit einem gepflegten Schnurrbart und wachen Augen musterten ihn. Der Mann trug eine schlichte Hemdjacke, die seinen indischen Akzent, fast ironisch, mit einem Hauch von westlicher Gepflegtheit ergänzte.
»Oho, ein nackter Mann in Not. Kommen Sie, steigen Sie ein. Wir wollen die Leute nicht zu der verunsichern, ja?«
Seine Stimme war warm, einladend und besaß eine beruhigende Wirkung. Jochen nickte, kroch hastig auf dem Rücksitz und zog die Tür hinter sich zu.
»Danke, danke Ihnen wirklich.«
Vijay lächelte und startete den Motor.
»Keine Ursache, ich bin Vijay. Und Sie, mein Freund?«
»Jochen, ich wurde verfolgt.«
Jochen starrte kurz aus dem Fenster, seine Gedanken immer noch bei der Polizistin.
»Aber ich hab nichts gemacht, das war nur ein Missverständnis.«
»Ah, ich verstehe, Herr Jochen.«
Vijay warf ihm einen kurzen, wissenden Blick im Rückspiegel zu.
»Früher, in Indien, Outdoor-Polizistin, Oft Verfolgungen, oft Missverständnisse. Deshalb bin ich hier. Deutschland ist gut, viel ruhiger. Aber, er machte eine ausladende Geste mit der Hand, die Menschen in Zobitz, ein bisschen seltsam. Jochen entspannte sich ein wenig. Da sagen Sie was. Kennen Sie zufällig einen Uwe? Vijay lachte leise und nickte.
Oh, Uwe? Ha, jeder kennt Uwe. Und jeder macht einen großen Bogen um ihn.
Jochen grinste. Zum ersten Mal seit Stunden. Sehr sympathisch. Ich muss ihn auch nicht wiedersehen. Die beiden schwiegen für einen Moment, bis Vijay fragte,
wo soll ich die hinbringen?
Zu meinem Fahrrad. Aber ich weiß nicht genau, wo das steht. Es ist in der Nähe der Parkstraße. Gut versteckt.
Vijay nickte gelassen. Kein Problem. Parkstraße kenn ich. Wir finden das. Keine Sorge.
Jochen blickte auf das Taxameter und verspürte ein leises Unbehagen. Doch bevor er etwas sagen konnte, warf Vijay ihm einen kurzen, aufmunternden Blick zu.
Und keine Sorge wegen des Prides. Nackte Passagiere zahlen hier nur die Hälfte.
Er brach in ein herzliches Lachen aus. Jochen schüttelte grinsend den Kopf. Das ist gut zu wissen. Das Taxi fuhr ruhig durch die Kleinstadt, während Jochen aus dem Fenster sah und langsam wieder etwas zu sich kam. Vijay summte leise eine Melodie, die Jochen vage bekannt vorkam. Vielleicht ein altes Bollywood-Lied, das er einmal gehört hatte. Das Taxi rollte gemächlich durch die Straßen, bis Vijay plötzlich leiser wurde.
Achtung, Herr Jochen, wohnt die Polizei.
Jochen duckte sich sofort und machte sich auf dem Rücksitz so klein wie möglich. Vor ihnen standen drei Polizisten, die trotz des Tageslichts mit Taschenlampen und angespannten Gesichtern die Umgebung absuchten. Vijay hielt den Atem an und fuhr ruhig weiter, ein geübter Ausdruck völliger Unbeteiligtheit auf seinem Gesicht. Jochen wagte es kaum zu atmen, bis sie an der Gruppe vorbeigefahren waren.
Puh, seufzte Jochen, als sie außer Sichtweite waren. Das war knapp.
Ja, ihr müssten die Vorsicht sein,
sagte Vijay mit einem schmalen Lächeln, seine Augen weiter auf die Straße gerichtet.
Hoffen wir, dass wir ihr Fahrrad schnell finden.
Jochen nickte nervös und blickte aus dem Fenster, um sich zu orientieren. Doch sein Blick wurde von einer merkwürdigen Szene abgelenkt. Eine Frau ging auf dem Gehsteig. Sie hielt einen merkwürdig geformten Stock vor sich, den sie leicht hin und her bewegte und hatte die Augen geschlossen. Ihr blauer Pullover war mit Pilzmotiven verziert und sie murmelte leise vor sich hin. Jochen runzelte die Stirn und deutete auf die Frau.
Ist das hier normal?
Vijay lachte leise.
Herr Jochen, in Zobitz ist nicht normal.
Er schüttelte den Kopf, ohne die Frau aus den Augen zu lassen.
Aber die Frau habe ich heute schon viermal gesehen. Die läuft immer mit ihrer Wünschelrute herum und murmelt irgendwie seltsame Verse. Vielleicht sucht sie nach Wasser. Oder nach Antworten.
Jochen grinste schief.
Oder nach ihrem Betreuer.
Vijay warf ihm einen strengen Blick zu.
Wie bitte? Ich muss doch sehr bitten, Herr Jochen. Machen Sie die bitte nicht lustig über Menschen. In meinem Land sagt man, wandere erst eine Meile in den Schuhen eines anderen, bevor du dir ein Urteil bildest.
Jochen errötete.
Da haben Sie recht. Das war unüberlegt.
Vijay nickte, sein Ton sanfter.
Was glauben die, Herr Jochen, habe ich gedacht, als die nackt in mein Taxi gestiegen sind. Sie werden es nie erfahren, denn ich verurteile nicht. Und jetzt? Die erscheinen mir vernünftig. Die werden ihre Gründe haben für ihren Auftritt. Genau wie die Frau dort Gründe haben wird. Es liegt nicht an uns, das zu beurteilen.
Jochen wurde rot und schaute beschämt weg.
Danke, Vijay. Sie haben absolut recht.
Vijay zwinkerte und fuhr fort.
Aber ich verstehe, Herr Jochen. Es ist schwer, sich in die Schuhe anderer Menschen zu versetzen, wenn man selbst barfuß ist.
Jochen lachte erleichtert und Vijay lächelte ihm im Rückspiegel zu. Nach einer Weile erreichten sie die Nähe der Parkstraße. Jochen beugte sich vor, um die Umgebung abzusuchen.
Dort drüben,
rief er schließlich und deutete auf eine versteckte Ecke hinter einigen Sträuchern. Vijay parkte das Taxi am Straßenrand und Jochen stieg aus. Er beeilte sich, das Fahrrad aus seinem Versteck zu holen. Zum Glück war der Anhänger noch unversehrt, ebenso die Pakete, die er transportieren wollte.
Vijay sah ihm zu und lachte plötzlich.
»Herr Jochen, wollen Sie wissen, was ich jetzt über die denke? Nackt, mit diesem interessanten Gefährt?«
Jochen grinste und schüttelte den Kopf.
»Lieber nicht. Ich habe den Punkt verstanden.«
»Alles klar«,
Vijay zwinkerte.
»Aber ganz unter uns, das ist kein Fahrrad. Das ist allerhöchstens ein fahrbares Gestell.«
»Für mich ist es ein Fahrrad«,
antwortete Jochen und schob die Konstruktion aus ihrem Versteck. Dann ging er nochmal zu Vijay und gab ihm alles Geld, was er noch bei sich hatte.
»Vielen Dank, Herr Jochen, und viel Glück bei Ihrer Reise.«
Vijay nickte ihm freundlich zu.
»Ich hoffe, das ist nicht mehr weit.«
»Danke, Vijay, für alles.«
Jochen holte tief Luft, setzte sich auf sein ungewöhnliches Gefährt und trat in die Pedale. Langsam rollte er davon, die Straße hinunter in Richtung des Waldes. Er atmete erleichtert auf, als er am Ortsschild vorbeifuhr. Die Rückfahrt entwickelte sich für Jochen zu einem wahren Abenteuer. Das Tandem ächzte und schwankte unter der Last der vielen Pakete, die er nur notdürftig mit einem alten Seil gesichert hatte. Die Konstruktion sah von vornherein nicht besonders stabil aus und bei jeder größeren Bodenwelle oder einem Schlagloch drohten die Pakete zu verrutschen. Tatsächlich dauerte es nicht lange, bis ein kleiner Karton aus dem Anhänger fiel. Jochen seufzte, hielt an und sammelte ihn wieder auf.
»Es fängt ja gut an«,
murmelte er, während er das Paket zurück an seinen Platz verfrachtete und das Seil etwas fester zog. Welches Seil? Die unebenen Feldwege machten die Sache nicht einfacher. Jede Wurzel, jeder Stein und jede Kuhle waren eine neue Herausforderung und bald schon spürte Jochen den Schmerz in seinen Füßen und Oberschenkeln, während sein Hintern auf dem schmalen Sattel schmerzhaft durchgeschüttelt wurde. Der Beutel mit den Geschenken für die Bewohner schwankte an seinem Lenker hin und her und die Blume für Lea, einst wunderschön mit zarten Blütenblättern, war inzwischen ein Schatten ihrer selbst. Trotz all dieser Widrigkeiten konnte sich Jochen ein leichtes Lächeln nicht verkneifen. Es hatte ihm Freude bereitet, an jeden seiner Mitbewohner zu denken und kleine Aufmerksamkeiten für sie auszuwählen. Der Gedanke, ihre überraschten und hoffentlich glücklichen Gesichter zu sehen, wärmte ihm das Herz und verlieh ihm neuen Antrieb. Doch so sehr er sich auch bemühte, seine Gedanken wanderten immer wieder zu den Paketen im Anhänger zurück. Was Rainer wohl alles bestellt hatte? Die merkwürdigen Kartons wirkten unscheinbar, aber Jochen konnte es sich einfach nicht vorstellen, warum eine Kommune wie ihre so viele Dinge benötigte. Und dann ausgerechnet so früh und direkt nach der Gründung?
»Vielleicht hat Rainer an uns alle gedacht«,
sagte Jochen zu sich selbst, während er weiter in die Pedale trat. Der Gedanke gefiel ihm. Vielleicht war in einem der Pakete ein neues Schweißgerät für ihn selbst. Oder ein besseres Werkzeugset. Jochen lächelte bei der Vorstellung eines großzügigen Rainer, der alle überrascht und die Gemeinschaft bereichert. Ja, da lächel ich auch drüber, wenn nicht sogar lachen. Dann schüttelte er den Kopf. Wahrscheinlich war es nur ein weiterer Haufen Kram, den Rainer für irgendein absurdes Projekt zusammengesucht hatte. Der Weg wurde etwas steiler und Jochen stöhnte, als er in einen niedrigeren Gang schaltete. Mit jedem Kilometer, den er der Kommune näher kam, wuchs nicht nur seine Vorfreude auf die Rückkehr, sondern auch die Erkenntnis, wie absurd sein Tag in Zobis gewesen war. Die Begegnungen mit Uwe, Vijay und der Polizei, das alles wirkte wie ein wirrer Traum. Und doch war da etwas, das er viel mehr vermisste als bloß die relative Ruhe der Kommune. Es war das Leben dort, die vertrauten Gesichter, das Gefühl von Zugehörigkeit. Aber vor allem war es leer. Jochen seufzte leise, während er weiter in die Pedale trat. Mit jedem Schritt schien die Distanz zu ihr kleiner zu werden, und das war vielleicht das Beste an diesem chaotischen Tag, dass er endlich wieder nach Hause zu ihr fahren konnte. Fahr schneller, Jochen, fahr schneller. Vielen Dank fürs Dabeisein und Lauschen.
mögen die Eindrücke dieser Folge noch lange in unseren Gedanken nachhallen, uns stets vor unsinnigen Überlegungen und Taten schützen und uns niemals von Rainer eine Karte zeichnen lassen. Ich freue mich über eure Anregungen und Vorschläge darüber, wie es in der Kommune weitergehen könnte. Schreibt diese gerne in die Kommentare. Und bis dahin, Medal off.
Medal off, ah, Medal off, Medal off, ah, Medal off, Medal off, ah, Medal off, Medal off.